Meine Damen und Herren, Sie werden sich, und da sind Sie nicht allein, sich denken, was soll dieser Blödsinn? Schützt Asthma vor Demenz? Das habe ich mir auch gedacht, aber ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder über den Wein zu reden oder über das, und da habe ich mir gedacht, ich rede lieber über die Demenz, weil das ist irgendwie spannend. Ich habe mir die eine Studie durchgelesen und deswegen versuche ich das heute da einmal zu bringen. Das Wichtige ist, dass man ja heute keine Conflicts of Interest hat. Ich habe de facto keinen Conflict of Interest bei diesem Vortrag. Ich habe aber eher einen Conflict of Competence, als ich bin Lungenfacharzt und kein Neurologe. Also bitte die Neurologen unter Ihnen, nehmen Sie mir das nicht krumm, was ich da sage. Ich verstehe nicht viel von Neurologie, aber ich habe mich an die Studie gehalten. Und letztendlich über meinen Demenzstatus, bitte entscheiden Sie, da sage ich nichts. Aber fangen wir von dem an, von dem ich was verstehe, nämlich das Asthma. Wir sollen ja über Asthma und Demenz sprechen. Nun, Asthma bronchiale ist ja jetzt neu definiert worden, ist eine sehr heterogene Erkrankung, ist eine chronische Entzündungsreaktion unserer Bronchien, die zumeist mit reversibler Atemwegsobstruktion einhergeht. Und das Grundübel ist die chronische Entzündungsreaktion unserer Bronchien. Nun, weil das ein bisschen mit Asthmatherapie zu tun hat, dieses Thema, jetzt die zwei großen Blöcke an Asthmatherapeutikern, die wir haben. Zum einen müssen wir natürlich, wenn wir eine chronische Inflammation haben, auch antiinflammatorisch behandeln. Und dafür haben wir vor allem das Cortison. Die inhalativen Corticoide, die es ja schon lang gibt, waren ja wirklich bahnbrechend in der Wirksamkeit beim Asthma. Das systemische Cortison geben wir beim Asthma ganz, ganz, ganz selten, also bei wirklich nur schweren Exazerbationen. Seit vielen Jahren gibt es die Leukotrien-Antagonisten, die sind bei den Pneumologen so, sagen wir, unter ferner Medikamente. Was derzeit ganz, ganz en vogue ist, auch punkto Preis, ist das Anti-IgE. Das ist jetzt Stufe 5 bei der GINA. Das wird beim schweren therapierefraktären Asthma gegeben, ist ein monoklonaler Antikörper, ist ganz toll, aber halt eine relativ teure Therapie. Was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und was eine durchaus wirkungsvolle und auch verträgliche Therapie ist, ist die spezifische Immuntherapie. Da haben uns besonders die letzten Daten über die Hausstaubmilbe gezeigt, dass das auch beim Asthma durchaus vernünftig ist und dass das ein aktiver Asthma-Controller ist. Weil aber Asthmatiker ja nicht nur eine Inflammation haben, weil die spüren sie viel weniger, was sie eigentlich spüren, sind die verengten Bronchien, geben wir Bronchodilatatoren, die Bronchien wieder aufmachen. Damit wir das Asthma gut kontrollieren, brauchen wir diese Medikamente. Und was ist gute Asthmakontrolle? Gute Asthmakontrolle heißt, die Patienten haben keine Beschwerden. Also sie brauchen praktisch keine Notfallmedikamente, sie wachen in der Nacht nicht auf, sie kriegen immer Luft, sie können den Alltag bewältigen und, und. So schön das hier klingt und so schön unsere Medikamente sind, zu unserer großen Schande muss man sagen, dass angeblich nach den jetzigen Untersuchungen fast 50% der Asthmatiker schlecht oder gar nicht kontrolliert sind. Das ist ein schwarzer Punkt, an dem man sicherlich arbeiten muss. Was können wir den Patienten geben, wenn sie es inhalieren? Das ist die Stufentherapie. Sie fangen immer bei den leichten Sachen an, also mit kurzwirksamen Betamimetikern. Dann geben Sie eine Inflammationskontrolle, also das inhalative Steroid oder die Leukotrien-Antagonisten. Wenn das nicht genügt, erhöhen Sie die Dosis des inhalativen Steroids. Dann geben Sie noch langwirksame Betamimetika dazu. Und dann sind wir schon bei der Stufe 4. Neu ist jetzt dazu, dass wir die langwirksamen Anticholinergika, also Spiriva zum Beispiel, Tiotropium geben dürfen. Und dann sind wir bei Phase 5, also beim allerstärksten Asthma, das Gott sei Dank sehr, sehr selten ist. Aber hier müsste man entweder orale Steroide geben, also bei Patienten, die eosinophile Phänotypen sind, da wird noch bald das Anti-IL-5 kommen. Und wenn es echte Allergiker sind, dann geben wir das Anti-IgE, also das Omalizumab. Gut, das war jetzt einmal kurz über das Asthma, das hat einmal alles noch nicht viel mit Demenz zu tun, aber die Frage, die sich stellt, werden Asthmatiker dement, werden COPD-Patienten dement? Und da muss man zuerst einmal anschauen, was machen diese Leute, was haben die für Risikofaktoren. Beginnen wir mal bei positiven Dingen. Der Bildungsstatus ist einmal ein wichtiger, der gegen Demenz schützt. Also Sie im Saal als Akademiker, als gebildete Menschen, sind nicht unbedingt die Risikogruppe für die Demenz. Bei Ihnen kann man eher weniger von Alter sprechen, als eher von den Rotweinjahren, nicht mit jedem Jahr besser. Und 90-Jährige sind noch immer sehr geistig rege. Wenn Sie das nicht tun und nur die U-Bahn-Zeitung lesen oder zumindest die Bilder anschauen und das mit 25 beenden, werden Sie wahrscheinlich eher in Richtung Demenz gehen. Andere Dinge wie Genetik können wir nicht beeinflussen. Dann ist eine große Gruppe an Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Depression, Bluthochdruck, Diabetes, Medikamenteneinnahme, Schlafstörungen, Infektionen, die mit Demenz einhergehen können. Und wenn wir es pneumologisch sehen, also eine Hypoxie bzw. Hyperkapnie, die aber eher die COPD-Patienten betrifft, also Asthmatiker mit einer Hyperkapnie sind eher selten. Und Patienten mit einer sehr schlechten Lungenfunktion. Das ist die eigentliche Risikogruppe für Demenz. Und jetzt möchte ich Ihnen vier Arbeiten zeigen, die zeigen, dass Patienten, die Asthmatiker sind, beziehungsweise die COPD haben und die so ungefähr um 40, 50 herum akquirieren, doch eine höhere Risikorate haben, an Asthma zu erkranken, also circa um das Doppelte. Was bei dieser Arbeit, bei diesen 1500 Patienten spannend ist, kommt die COPD erst später, dann scheint sie hier sogar protektiv gegen die Demenz zu sein. Warum auch immer. Bei der nächsten Studie schaut es schon ein bisschen anders aus, das ist ein größeres Kollektiv, 11.000 Asthmatiker, 2,2% die Hazard Rate für die Demenz, Alzheimer 2,6, also auch hier haben wir circa ein doppelt so hohes Risiko an Demenzen zu erkranken und der Beginn der obstruktiven Erkrankung, wenn sie früher ist, ist die Hazard Ratio höher. Wenn es später auftritt, ist es etwas geringer, allerdings nicht noch immer ein Risiko, nicht so wie bei der Vorstudie, wo es ja weniger war. Und zuletzt, das spielt wieder mir in die Karten, es ist doch nicht ganz egal, ob ein Patient gut Asthma kontrolliert ist oder nicht, weil bei dieser Studie mit diesen 302 Patienten hat man Asthmatiker angeschaut, die schon Demenz hatten. Und man hat diesen Mini-Mental-Test gemacht zu Beginn und nach 6 und 12 Monaten während der Erkrankung und hat eine Gruppe gut kontrolliert und eine so gelassen. Und man sieht, wenn Sie das Asthma gut kontrollieren, so steigt dieser Mini-Mental-Score, also das heißt, die Patienten werden unter guter Asthmatherapie besser. Das heißt, das scheint ihnen doch ein bisschen was zu bringen. Ganz kurz nur zur Pathophysiologie der Demenz. Es gibt die Demenz vom Alzheimer-Typ, das ist die, über die ich heute sprechen werde. Dann gibt es vaskuläre Demenzen und die Demenz mit den Lewy-Bodies. Alzheimer ist die, glaube ich, mit ca. 55%, wenn ich es richtig gelesen habe, die größte Gruppe. Und dann gibt es Demenzen im Rahmen von zum Beispiel chronischen Effekten, von degenerativen Erkrankungen, traumatischen Erkrankungen, auch endokrine Erkrankungen, zum Beispiel Morbus Cushing mit erhöhter Steroidsekretion und dann auch im Rahmen von Depressionen. Wir haben gesagt, wir reden hauptsächlich über den Alzheimer. Beim Alzheimer kommt es zur Ablagerung von Amyloid im Gehirn. Sie sehen das hier, das ist das gesunde Gehirn, das ist das Gehirn des Alzheimer-Patienten. Sie sehen die Veränderungen. Aber was spannend ist, und das werde ich Ihnen auch in den nächsten Bildern noch zeigen, dass es auch eine relativ große Prozentsatz an Patienten gibt, die offensichtlich Amyloid haben, aber scheinbar nicht dement werden. Also die Amyloid-Ablagerungen sind ein Problem und dann auch Abnahme von Neurotransmittern wie Acetylcholin oder Acetylcholintransferase. Und wenn wir das anschauen, das ist jetzt eine ganz rezente Arbeit im JAMA, schauen Sie sich einmal oben den blauen Strich an, das sind die Patienten mit dem Alzheimer und da geht es ums Amyloid, also da haben die meisten, das sind 97% oder so, 40-jährigen Amyloid-Ablagerungen, wenn sie älter sind, ist dieser Prozentsatz etwas geringer. Das ist die blaue Linie von den Alzheimer-Patienten, aber deswegen habe ich den roten Pfeil gemacht. Die Kontrollen sind eigentlich besonders spannend. Sie sehen, dass ein hoher Prozentsatz an 90- und 100-Jährigen relativ hohe Mengen an Amyloid abgelagert hat, obwohl Kontrollen ja nicht dement sind. Also gibt es da offenbar auch noch andere Mechanismen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, mögliche Therapieansätze durch antiasthmatische Medikamente. Da gibt es offenbar doch eine Reihe. Ich habe mich auf zwei Substanzen fokussiert, und zwar zum einen die Chromoglyzinsäure. Was ist die Chromoglyzinsäure? Da hat es einen Spray gegeben, den kennen am ehesten die Pädiater, das Intal. Das ist ein Mastzellstabilisator, kann man auch bei der Mastozytose verwenden, wird bei eher leichten Asthma, eher bei Kindern verwendet. Und die Chromoglyzinsäure ist, naja, eher ein schwaches Asthma-Medikament. Also einen starken Asthmatiker werden Sie damit nicht kontrollieren. Wie auch immer, bei dieser Studie geht es jetzt um ein Demenzmausmodell, um diese ABP1-Mäuse. Und diese Mäuse haben über eine Woche täglich Chromoglyzinsäure intraperitoneal injiziert bekommen. Und man hat geschaut, was macht diese Chromoglyzinsäure punkto dieser Amyloidablagerungen. Und das 40er und insbesondere das 42er, das sind die relevanten Amyloide. Und Sie sehen hier, dass doch eine Durchgabe von Chromoglyzinsäure mitunter in extrem hohen Dosen ein deutlicher Rückgang dieser Amyloide zu sehen ist. Also diese Amyloidfibrillen bilden sich weniger. Beim 42er ist es nur bei der höchsten Dosis von Chromoglyzin wirksam. Was auch spannend ist, ist, dass unter Chromoglyzinsäuregabe die Monomere dieser Amyloide deutlich abnehmen. Sie sehen hier zwei Balken. Es ist so, dass insbesondere das Amyloid 42 eine spezielle Messmethode braucht. Da muss man Guanidin dazugeben, weil sie haben sonst unspezifische Bindungen. Wenn Sie die weißen Balken anschauen, auch da sehen Sie, unter Chromoglyzin gehen diese Monomere zurück. Bei den Oligomeren hat allerdings die Chromoglyzinsäure keine Wirkung. Eine dritte Wirkung wurde noch gefunden, und zwar Sie sehen, dass die Halbwertszeit dieses Amyloids verkürzt wird. Das heißt, Chromoglyzinsäure, die ja nicht unbedingt das stärkste Asthma-Medikament ist, mag mitunter gegen Amyloidablagerung und somit Richtung Demenzgenese und Prophylaxe oder Therapie eine gewisse Wirkung besitzen. Das nächste Medikament ist das Montelukast. Montelukast ist der bei uns in Österreich erhältliche Leukotren-Antagonist. Wenn er so circa 15 Jahre zurückgeht, da war der Montelukast-Hype. Da hat es viele Vorträge gegeben über One Air, One Disease, nicht Nase und Lunge hängen zusammen. Und dieses eine Medikament behandelt sowohl die Nase als auch die Lunge, weil wir ja wissen, dass die allergische Rhinitis das Asthma schlechter macht. Da hat man dieses Medikament damals sehr beworben und hat es auch verwendet. Ein Klassiker ist es bei der Therapie des Exercise-Induced Asthma. Allerdings bei den Pneumologen hat dieses Montelukast immer so ein bisschen die zweite Geige gespielt. Naja, das Cortison ist besser und das Montelukast ist vielleicht nicht so der Knaller in der Asthmatherapie. Aber vielleicht hat das Montelukast eine andere Wirkung, denn ich möchte Ihnen jetzt zwei Arbeiten zeigen, wo die Gabe von Montelukast bei Nagetieren möglicherweise eine modulierende Wirkung bezüglich der Demenz zeigt. Das ist eine amerikanische Studie, auch wenn hier China steht. Einfluss von intrazerebralen Amyloid Beta auf Neuroinflammation, Apoptose und Gedächtnisleistung. Dann wurden spezifische Inflammations- und Apoptoseparameter gemessen und zuletzt wurde der Einfluss von Montelukast eben auf Neuroinflammation, Apoptose und Gedächtnisleistung gemessen. Im Rahmen dieses intrazerebralen Amyloids wurde auch das Montelukast gleich dazugegeben. Und um Ihnen das kurz zu erklären, hier ist der Wildtyp der Mäuse, also hier haben wir diese Menge an Cystein-Leukotren-Rezeptoren im Kortex und im Hippocampus, den haben die Mäuse. Wenn Sie nun den Mäusen nur Amyloid geben, sehen Sie, dass diese Leukotren-Rezeptoren deutlich zunehmen. Und das Blaue ist jetzt immer mein Montelukast. Wenn Sie jetzt in dieses Modell Montelukast geben, sehen Sie, dass Sie die Leukotren-Rezeptoren wieder signifikant reduzieren können. Jetzt zu den Inflammationsparametern. Sie haben jetzt schon die Farben Intus. Sie sehen, eine Inflammation ist bei allen Mäusen vorhanden. Wenn man Amyloid gibt, wird die erhöht. Und wenn Sie Montelukast geben, ist bei allen dreien für NF-kappa-B, für TNF-alpha und Interleukin-1-beta, kann man sehen, dass Sie eine signifikante Reduktion dieser Inflammation durch Montelukast-Gabe herbeigeführt wird. Dann das Thema Apoptose. Hier werden zwei Parameter gemessen. Capsaicin 3 führt zu Apoptose. Protein BCL2 schützt vor Apoptose. Und Sie sehen hier wieder, die Montelukast-Gabe schützt vor Apoptose und wirkt auch antiapoptotisch. Also diese Effekte können dadurch herbeigeführt werden. Jetzt, das ist ja sehr schön und gut, wenn man das so im Experiment anschaut und da Parameter hat. Wie ist das in Wirklichkeit? Das ist dieses Morris Water Maze, das ist so ein 1,5 Meter großes Bassin, so wie unsere Kinderbecken, die man beim Scones kauft. Da drin ist eine Plattform und zum Test gibt man eine Maus hinein. Diese Mäuse schwimmen da wild herum in diesem Becken. Sie beginnen meistens am Rand und erkunden das Wasser. Und Sie sehen hier die Plattform und auf dieser Plattform können sich die Mäuse dann ausruhen. Wenn Sie das erste Mal machen, dauert es natürlich eine gewisse Zeit, aber Nagetiere sind ja durchaus intelligent und die lernen. Und das sehen Sie hier. Also das ist jetzt einmal der Erstversuch mit der gesunden Maus. Der Pfeil ist immer der Einsatzpunkt, weil Sie müssen ja standardisiert am gleichen Punkt einsetzen. Und das Gelbe ist, da schwimmt jetzt diese Maus herum. Und irgendwann einmal lernt sie, da gibt es eine Plattform und dort kann sie sich ausruhen. Und dann, was auch noch wichtig ist, Sie sehen hier diese Quadranten, das ist noch der Zielquadrant, da misst man, wie lang diese Maus da drin ist. Das ist ja der erste Versuch und nach einiger Zeit lernt die Maus und Sie sehen, sie wird eingesetzt, schwimmt ein bisschen herum, bleibt hauptsächlich im Zielquadrant und findet die Plattform. Ja, und das sind die Alzheimer-Mäuse, da sehen wir schon am ersten Blick, dass die deutlich mehr schwimmen müssen, bis sie ihre Plattform erreichen, aber auch die dementen Mäuse haben doch noch genug Geist, um zu lernen und Sie sehen schon beim zweiten und dritten Versuch schwimmen die schon deutlich weniger. Und das wäre das ideale Alzheimer-Medikament, das Sie der dementen Maus geben und nachher schwimmt sie zwei Runden und hat ihr Ziel gefunden. Das wurde jetzt auch mit dem Leukotren-Antagonisten gemacht. Wir sehen hier die Zeit im Zielquadranten. Das ist also die Maus, die gesunde Maus, die trainiert. Das ist die Alzheimer-Maus, die ist viel weniger im Zielquadranten. Wenn man diesen Mäusen aber das Montelukast gibt, so sehen sie, lernen sie besser und sind dann länger im Zielquadrant. Also die haben geistig profitiert von dem Montelukast. Genauso mit den Plattformüberquerungen, also wie oft das Tier die Plattform findet. Sie sehen, die gesunde Maus ist dort sehr oft, die Alzheimer-Maus sehr wenig, aber mit Montelukast lernt sie und ist deutlich öfters wieder dort auf ihrer Plattform. Und genauso das jetzt mit den richtigen Entscheidungen und der Latenzzeit. Sie sehen also, dass die Mäuse lernen, auch die Dementen, aber natürlich viel weniger. Und mit Montelukast wird die Lernfähigkeit wieder verbessert. Und das ist nur die Latenz. Es geht natürlich mit Montelukast schneller. Das war also diese eine Studie, die gezeigt hat, dass Montelukast scheinbar bei Alzheimer-Modellen was bringen kann. Also Lernfähigkeit, Gedächtnis wird besser. Und eine österreichische Arbeitsgruppe ist da noch einen Schritt weiter gegangen. Die hat dieses Modell praktisch 1:1 übernommen, Wirkung von Montelukast auf CTNS und Lernfähigkeit. Allerdings, es wurden junge und alte Ratten und nicht Mäuse verwendet. Und sie haben sich Lernverhalten und Gedächtnis angeschaut und sie haben auch die Neurogenese untersucht, also ob dieses Medikament irgendetwas mit dem Gehirn macht. Wir haben ja schon bei dem anderen Experiment gesehen, dass der Leukotren-Rezeptor bei Demenzmäusen vorhanden ist. Hier sehen wir, dass bei alten Mäusen auch das LOX5, die Lipoxygenase, erhöht ist. Wir sehen es im Hippocampus und in der subventrikulären Zone und wir sehen, dass dieses LOX mit dem Alter zunimmt. Das heißt also, es wird im Alter mehr Leukotren produziert. Das kann man auch hier sehr schön sehen. Sie sehen, das schaut aus wie so ein Krähenschwarm über Wien. Das ist in der Ratte, aber was für uns ja viel interessanter ist, wie sieht denn das bei Menschen aus? Und auch hier wurden Schnitte gemacht bei jungen und bei alten Menschen. Und wenn Sie das sehen bei den alten Menschen, ist also hier offensichtlich auch mehr LOX zu finden. Also ist es auch für den Menschen relevant, dass Leukotrene scheinbar mit Demenz was zu tun haben. Das nächste, was Sie untersucht haben, ist in einem Zellmodell die Neuroinflammation. Hier wurden diesen BV2-Zellen Leukotrene gegeben, womit eine Inflammation erzeugt wurde. Und dann wurde Montelukast gegeben und Montelukast mit Leukotrene. Und Sie sehen also, dass das NO2 und das CCL2, das sind proinflammatorische Zytokine, unter der Montelukastgabe deutlich abnehmen. Und das TGF-Beta, das ist ein protektiver Faktor, der nimmt unter Montelukastgabe zu. Das heißt also, wir haben einen positiven Effekt. Und das Spannende jetzt in diesem Experiment ist das Finden der Induktion der Neurogenese im Gyrus dentatus. Sie sehen da diese Tupferung bei den alten Ratten und hier bei den mit Montelukast behandelten. Sie sehen, dass die Neurogenese sehr wohl stattfindet. Man kann das auch optisch sehen und man kann das auch nachweisen. Das heißt also, unter der Montelukast-Gabe wird dieses Gehirn, ich sage es jetzt trivial, irgendwie gesünder. Wie sind die Pathomechanismen, die Leukotrienrezeptoren im Gehirn, haben wir ja schon gehört, dass es die gibt, aber das Spannende und das Interessante ist dieser G-Protein-17-Rezeptor, der sich auch im Gyrus dentatus findet, denn der scheint die Schlüsselrolle zu haben bei der Wirkung von Montelukast bezüglich der Neurogenese. Und das wurde in diesem Knockout-Maus-Modell festgestellt. Da gibt es eben den Wildtyp und dann gibt es diese GPR17-Knockout-Mäuse. Sie sehen, das ist also kein Signal. Und wenn Sie diese Knockout-Mäuse diesem Experiment unterziehen und die mit Montelukast behandeln, so können Sie keine Neurogenese induzieren, während beim Wildtyp, der dieses GPR17 hat, können Sie das sehr wohl. Das heißt also, dieses GPR17 ist der Rezeptor, über den das Ganze zu funktionieren scheint. Und jetzt zurück zu den Wirkungen. Dieses Morris-Water-Maze haben Sie ja schon gesehen. Bei diesen Ratten nun, das Rote sind die alten Ratten ohne Montelukast. Die beginnen schlecht und lernen dann. Die Jungen sind natürlich schneller beim Lernen. Aber wenn man den alten Ratten das Montelukast geben, sehen Sie, dass die nach Tag 4 und 5 fast schon so gut sind wie die Jungen. Und Sie sehen das hier an den Strecken, das sind die Jungen, also das sind Supermäuse, die Tiretissima nehmen. Mit Montelukast brauchen die offenbar sogar ein bisschen länger. Bei den Alten, auch die sind relativ firm, die schwimmen nur einmal herum und haben die Plattform. Aber mit Montelukast geht das Ganze noch sehr, sehr viel schneller. Und der Clou ist ja die Neurogenese. Und hier sieht man in dem Experiment, dass die Neurogenese mit dem Lerneffekt korreliert. Also Sie sehen, desto mehr Neurogenese stattfindet, desto besser ist der Lerneffekt. Das heißt also, dass Montelukast nach dieser österreichischen Studie ist offenbar weniger antiinflammatorisch wirksam. Das ist zwar ein positiver Effekt, aber der eigentliche Clou scheint diese Neurogenese zu sein, die dazu führt, dass die Lernfähigkeit dieser alten Ratten verbessert wird. Und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang. Wir haben von Inflammation gesprochen, Antiinflammation und beim Asthma habe ich ja gesagt, das beste Medikament ist das Cortison. Und was macht denn das Cortison bei der Demenz? Könnte man nicht Cortison geben und dann wird alles sehr viel besser. Das ist interessanterweise nicht so, im Gegenteil, es scheint sogar so, dass das Cortison für die Demenz eher einen aktiven, also pro-Demenz wirkt, denn es gibt scheinbar dieses Steroid-Demenz-Syndrom und ich habe Ihnen deswegen am Anfang auch absichtlich bei der Endokrinologie den Morbus Cushing gezeigt, der ja auch mit Demenz assoziiert wird. Das heißt also, das Montelukast-Experiment würde wohl mit einem Corticoid nicht funktionieren. Zusammenzufassen, Asthma ist dezidiert ein Risikofaktor für die Demenz, also das ist die negative Nachricht. Allerdings, die positive Nachricht ist, dass das Asthma-Medikament Leukotrien möglicherweise für die Alzheimer-Demenz sinnvoll sein könnte, denn Leukotriene sind bei alten Ratten im ZNS erhöht. Durch Blockung der Leukotrienrezeptoren kann man antiinflammatorisch wirken. Das ist ein positiver Effekt. Wahrscheinlich der essentielle Effekt ist das Induzieren von Neurogenese, womit wir die Lernfähigkeit dieser Ratten verbessern können. Und letztendlich, möglicherweise könnte Montelukast, aber auch so manches andere antiasthmatische Medikament, wie zum Beispiel die Chromoglyzinsäure, einen Effekt beim Alzheimer haben und vielen Leuten helfen, zumal Montelukast ein ausgesprochen gut verträgliches Medikament ist, das eigentlich kaum Nebenwirkungen hat und auch vom Preisverhältnis ist es seit einigen Jahren nicht wirklich ein Problem. Dankeschön.